neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und ich habe es gerade eingangs schon erwähnt, im kleinen Vorgespräch. Es ist die Woche der Spielleiter, der Spielleitung. Ich habe heute Markus zu Gast. Einen wunderschönen guten Morgen, Markus.
Guten Morgen zusammen.
Sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, so früh am Morgen, und wir über dich sprechen können. Markus, magst du uns einmal erzählen, was du machst, wer du eigentlich bist, so unabhängig jetzt vom Rollenspiel, einmal ganz kurzes Bild von dir zu geben?
Gerne. Ich bin Jahrgang 1961, also mittlerweile 65 Jahre alt, seit Anfang des Jahres in Rente, was sich im Moment noch sehr, sehr komisch anfühlt, wie ich schon ausgeführt habe, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich habe ansonsten den klassischen 70er-Jahre-Werdegang, sprich Abitur gemacht, studiert, das Studienfach auch mal gewechselt. Am Ende bin ich bei der Informatik gelandet und mache das seit Ende der 80er-Jahre im Informatikbereich diverse Aufgaben. So um die Jahrtausendwende herum bin ich dann im Datenbereich gelandet und da bin ich dann den Rest meines Lebens geblieben. Hab 20 Jahre Erfahrung als Consultant hinter mir, dann die letzten 10 Jahre bei der Deutschen Bahn als Informatiker verbracht und jetzt mittlerweile seit 12 Jahren halt auch im Ausbildungsbereich tätig und jetzt im Nebenberuf immer noch Dozent an der Berufsakademie in Rödermark, Rhein-Main.
So. Ja.
Reicht das?
Ja, absolut. Da kommt natürlich in dem Alter natürlich ordentlich was zusammen.
Na, allerdings.
Allerdings. Und ja, und du siehst ja auch nicht gerade so aus, als wenn du, ich sag mal, so morgen von der Schippe springst. Also du machst doch ein paar Jährchen.
Hoffe ich doch auch.
Na? Ja, Rollenspiel hält jung, habe ich so das Gefühl bei dir tatsächlich, weil du siehst wirklich noch fresh aus. Ja, da wollen wir natürlich mit einsteigen. Da wollen wir natürlich auch irgendwo mit beginnen. Wir wollen einen Blick hinter deinen Charakterbogen werfen oder hinter deinen Spielleiterschirm, je nachdem. Aber irgendwo haben wir natürlich angefangen, alle irgendwo zu spielen. Und da wollen wir natürlich auch bei dir wissen, wie hat's angefangen bei dir?
Ja, 1984, irgendwo im Übergang zwischen Frühjahr und Sommer, standen zwei meiner Freunde vor meiner Tür, mit denen ich zu dem Zeitpunkt schon Strategiespiele gespielt habe, wie Risiko und Diplomacy. Oder wenn wir nur zu zweit waren, halt auch mal Schach. Beide deutlich jünger als ich, weil ich war deren Nachhilfelehrer. Und die standen vor meiner Tür und hatten einen seltsamen Kasten in der Hand, so leicht blau, und da stand drauf Abenteuer-Basisspiel. Was ich dann erst im Nachhinein erfahren habe, ist, dass die beiden eine Wette laufen hatten. Der eine sagte, das ist gar nichts für den Markus, und der andere sagte, doch, doch, der Markus wird das sicherlich mögen. Ich glaube, ist jetzt klar, wer diese Wette gewonnen hat. Das war der frisch erschienene Grundkasten des Schwarzen Auges damals, und man hat mir nur das Handbuch für den Spieler gegeben. Ich durfte den Rest nicht lesen. Das fand ich seltsam, aber es war okay. Ich las mir das durch und bevor ich irgendetwas gespielt hatte, sagte ich, finde ich toll, was da passiert, aber nur als Spielleiter für mich. Trotzdem habe ich Silvanas Befreiung gespielt mit den anderen beiden. Wir waren also nur drei Personen. Später kam dann mein Bruder dazu. Das war dann so meine erste Gruppe. Und ich habe dann halt die Spielleitung übernommen, schon alleine aus dem Grund, weil ich der Älteste war und schon ein bisschen Geld hatte durch meine Ferienjobs und sowas, während die anderen das noch von ihrem Taschengeld leben mussten. Da waren die ganz dankbar drüber. Mhm. Und ja, zur damaligen Zeit war dann DSA ja auch noch geteilt. Die ganzen Abenteuerbücher wurden ja von Drömer Knauer verlegt, während Schmidt-Spiele die Kästen produziert hat. Und das ging alles sehr, sehr langsam vor sich, sodass es relativ schnell dazu kam, dass ich selbst meine ersten eigenen Abenteuer entworfen habe. Und die haben wir dann immer wieder runtergespielt. Und das war klassisches Dungeon Diving damals, mehr war das nicht.
Ja, super, interessant. Also 84 angefangen, das ist natürlich ein Stückchen her.
Ja, früher geht auch nicht, wenn man Deutsch spielen wollte. Wenn, dann wäre es dann nur auf Englisch gegangen, dass man dann geguckt hätte nach Dungeons and Dragons oder Tunnels and Trolls, was auch immer damals auf dem Markt war. Zulu wäre schon gegangen. Aber das kam alles erst später.
Kam Midgard nicht auch noch ein bisschen eher?
Ja, Midgard war früher, Midgard wurde halt nur nicht professionell verlegt. Es war halt ein Eigenverlag von Elsa und Jürgen Franke damals.
Genau.
Die haben erst angefangen, das zu vermarkten, nachdem sie gemerkt haben, dass der Markt das doch hergibt, dass das Schwarze Auge Erfolg hatte. Ja, Midgard haben wir auch gespielt. Das war mein zweites Spiel. Da war ich dann auch nur ganz selten Spielleiter. Ich kann mich noch an meinen Schamanen erinnern. Der war gut.
Weißt du noch, wie der heißt?
Ja, das weiß ich noch. Ich habe jetzt gezögert, das auszusprechen, weil er kam aus einem Volk, in dem es keine Vokale gab. Er hieß Zubzintimtl.
Okay, wunderbar. Sehr schön. Vielen Dank für diese Eingebung. Krass. Okay, wäre ich, glaube ich, als Spielleiter verrückt geworden, weil ich meine Spieler ja mit dem Charakternamen anspreche am Tisch. Ne? Ich habe bestimmt irgendwann verrückt geworden.
Ja, irgendwann gewöhnt man sich dran.
Ja, das stimmt. Oder man hat eine Abkürzung dafür oder wie auch immer. Sehr cool. Okay, wow. Also 84, also ja, eigentlich durch so eine Wette ins Rollenspiel reingerutscht, wenn man so will. Aber auch mega interessant. Super. Also, dass da zwei Jungs sind und die sagten, ja, komm, das ist wohl für ihn. Und der andere sagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann sagst du sofort, ja, aber nur als Spielleitung. Ja, mega. Du hast gerade gesagt.
Es war eine gefährliche Zeit auch, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, dass ich damals kurz davor stand, süchtig nach dem Spiel zu werden. Wir haben nämlich fast ein Jahr, würde ich sagen, jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag gespielt. Und irgendwann hat mich mein Bruder morgens beim Frühstück, wir haben uns eine Wohnung geteilt, mein Bruder und ich, beim Frühstück angesprochen und hat gesagt, na, hast du den Ork erwischt heute Nacht? Da muss ich wohl geträumt haben und tatsächlich im Traum dann auch gezaubert haben. Und
ach, krass. Wow, heftig. Obwohl, das habe ich, glaube ich, auch schon, also so ein bisschen gehabt, nicht ganz so heftig, dass man halt so träumt, so was wäre, wenn oder was passiert, so, also wenn man gerade aktuell in einer frischen Kampagne ist und man hat gerade gespielt, geht dann ins Bett und dann macht das Unterbewusstsein ja auch was mit einem, ne? Also das ist mir auch schon mal passiert, dass ich davon geträumt habe zumindest, aber ich rede nicht so häufig im Schlaf.
Ja? Ja, ich weiß nicht, wie oft mir das passiert, im Schlaf zu reden. Es kommt schon mal vor, glaube ich. Ich hatte auch eine Zeit mit Albträumen, wo mich meine Frau dann immer wecken musste, damit ich aus dem Traum rauskam. Hatte nichts mit Rollenspiel zu tun.
Nee.
Also so Übergangsphasen im Leben, wenn du Tode verarbeitest in der Familie oder sowas, dann kommt sowas schon mal vor. Aber also zurück zum Rollenspiel und zu dem Thema Sucht. Also ich weiß halt, ich habe damals mein Studium vernachlässigt. Das war so in Mitte meines Studiums, so 84, 85 war ich mittendrin. Und ich habe gemerkt, wie ich das vernachlässige. Und wenn ich dann nicht einen Ferienjob bekommen hätte, der mich gezwungen hat, auswärts zu übernachten, also weg zu sein von meinen Freunden und dadurch Ruhe zu bekommen, weiß ich nicht, wo ich gelandet werde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das war ein guter Zufall, dass ich halt 3 Wochen am Stück weg war und da gar nichts machen wollte und dann darüber nachdenken konnte, am Wochenende quasi alleine zu sein und darüber nachzudenken, was hat das mit dir gemacht die ganze Zeit und ist das so nicht viel erholsamer und besser? Und dann hat sich die Frequenz auch ein bisschen nivelliert mit der Spielerei.
Ja, also ich merke das bei mir, weil Sucht ist natürlich jetzt bei mir nicht ganz so heftig, aber ich merke das bei mir, wenn wir so mehrere Wochen, weil wir auch wöchentlich eigentlich spielen, mit einmal Pause dazwischen, weil ich dann Spätschicht habe, dass dann, ja, da fehlt was. Ne? Also wenn wir wirklich Wochen nicht spielen, dann fehlt da irgendwann was. Und auch als Leitung, ne? Also ich leite das halt auch gerade. Und dann denkst du dir, okay, irgendwie ich will jetzt weiterspielen. Ich will jetzt wissen, wie die weitermachen. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht allgemein, weil ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Ich kann ja auch nur gewisse Punkte vorarbeiten, vielleicht so ein bisschen ausarbeiten, aber im Grunde entscheiden ja die Spieler, was passiert. Ne? Und hast ja auch wenig Einfluss darauf, was die Spieler dann machen. Ne?
Ja, das stimmt. Vielleicht sollte man es auch nicht Sucht nennen, sondern eher Gier. Und ich habe auch gesagt, es war eher so eine Suchtgefahr. Und diese Gier, die habe ich mittlerweile nur noch, wenn wir einen Systemwechsel machen. Dann will ich rein in dieses neue System.
Ja, das kenne ich auch.
Geht seinen Weg. Ich habe seit 2000 oder 2001, bin jetzt gar nicht sicher, eine feste Gruppe. Die existiert jetzt also seit 26 Jahren oder so. Oder 25 Jahren.
Geil.
Und wir spielen halt einmal im Monat in Präsenz, immer sonntags, und gönnen uns im Herbst eine Woche komplett weg. Nur fürs Rollenspiel.
Geil. Wo geht's hin?
Ja. Wir haben mittlerweile seit über 20 Jahren einen festen Ort in Hammelburg in der Rhön. Da gibt's eine alte Mühle mit 3 Ferienwohnungen. Die Ferienwohnungen sind alle groß genug, dass da 12 Leute reingehen könnten, wenn man so viele wäre. Mhm. Aber da geht's immer hin, und dann wird Großeinkauf gemacht, Lebensmittel gestapelt, wir kochen uns dann selber, wir frühstücken spät, man kann direkt an der Saale spazieren gehen, ein bisschen frische Luft sich um die Nase wehen lassen. Und ansonsten wird jeden Tag mindestens 4 Stunden gespielt.
Geil. Boah, das ist ja mega cool. Ja. Boah, das wäre so ein Traum für uns. Ich meine, wir sind noch jung. Ich bin jetzt gerade bei 32. Aber das wird bei uns bestimmt auch nochmal irgendwann passieren, dass wir uns wirklich sagen, also wir haben auch Präsenzrunden, wir treffen uns ja auch am Tisch und so. Wir hatten uns anfangs, wo wir noch keine Kinder hatten, sind wir dann auch schon mal weggefahren für 2-3 Tage an die Elbe. Und haben dann da Camping gemacht, und das war auch mega cool. Ne? Also man macht auch schon ein bisschen mehr als nur Spielen zusammen. Ne? Weil wir kennen uns natürlich alle.
Genau, definitiv.
Ja.
Wir haben dann zum Beispiel halt auch Filmabende, und wir haben, ich glaube, über 10 Jahre lang jedes Jahr einmal in der Woche den Hofnarren gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, mit Danny Kaye, einer so ein nachkolorierter Film aus den 50ern, nimmt so ein bisschen die Mittelalterwelt auf die Schippe, zum Totlachen. Kennst du den Spruch, der Becher mit dem Fächer?
Nee, der sagt mir gar nichts.
Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein, der Pokal mit dem Portal, das ist so ein Zungenbrecherteil, das kommt aus dem Film. Und, muss man sich mal angesehen haben, der Hofnarr mit Danny Kaye, bitte vorurteilslos, weil, wie gesagt, es ist so ein 50er, 60er Jahre Film. Wird auch drin gesungen, aber für Rollenspiele einfach nur krass gut.
Ja, ich werde ihn nachher mal raussuchen, und dann werde ich das mal mit in die Beschreibung packen. Ich finde solche Film Vorschläge auch sehr gut. Hatten wir vor kurzem ja auch mit Anja, die hatte auch einen Film gesagt. Ganz am Ende kam sie drauf, wie er hieß. Um Gottes Willen, jetzt habe ich den auch wieder vergessen. Auf jeden Fall auch ein Rollenspielerfilm, wo die, vielleicht kennst du den ja auch, wo die am Tisch sitzen und dann aber ihre Rolle auch als Schauspieler dann verkörpern quasi. Also die spielen das quasi nach, was sie am Tisch spielen. So ein
mir fallen mehrere Szenen ein von Filmen, in denen sowas passiert, aber einen Namen hätte ich jetzt nicht. Also der zweite Film, der mich faszinierte, war Excalibur, Mitte der 80er. Das war ein großartiger Film, der nichts mit Rollenspiel zu tun hatte, aber vom Thema her passte.
Ja, von diesem.
Genau, und und aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, was mich am meisten reizt, ist Stranger Things und Ehre unter Dieben. Ehre unter Dieben ist großartiges Kino, und das gibt die D&D-Welt so stark wieder, das ist Wahnsinn.
Ja, das glaube ich. Den muss ich tatsächlich noch gucken. Stranger Things habe ich natürlich auch schon komplett durchgeguckt. Ich habe jetzt gerade, wenn du gerade Stranger Things sagst, ich habe jetzt gestern Abend The Burrows zu Ende geguckt.
Nee, das ist nicht wahr, oder?
Doch.
Da bin ich gerade gestern drin gelandet. Ich glaube, das war Folge 6 oder so.
Ich bin jetzt komplett durch. Schreib mir nachher mal, wenn du fertig geguckt hast, wie du es fandest.
Hab echt noch keine Meinung dazu. Das ist, man liest nach, das ist ja so, es ist ja von den Duffer-Brüdern, das heißt genau. Also auch so in Richtung Stranger Things. Es ist irgendwie, es ist anders, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen so alt sind wie ich, aber.
Du sitzt wahrscheinlich oft auf dem Sofa und denkst dir, was würde ich in der Situation tun?
Ja, das kann man ja jetzt nachspielen, ne?
Ja, genau. World. Ja, genau, genau. Nein, also auch wirklich absolut fantastische Serie, auch wieder mit so einem gewissen 80er-Flair, weil die ganze Einrichtung von den Häusern halt so ist und auch dieses ganze, also diese aufgemachte, aber halt eben in unserer Neuzeit, also in unserer Jetztzeit, ne? Ja. Ja, absolut empfehlenswert. Ich habe es zu Ende geguckt. Und ja, also wenn ich Sterne vergeben will, 4 von 5, würde ich sagen. Ja.
Gut, aber nichts verraten. Wir gucken das bestimmt heute zu Ende.
Damit ist das Thema vorbei. Ich habe 4 von 5 Sterne vergeben. Absolut tolle Serie. Super Schauspieler, muss man auch dazu sagen. Wirklich ausgezeichnete Schauspieler. Und ja. Okay, Markus, kommen wir wieder zurück zu dir und deinem Rollenspieler. Du hast jetzt gesagt, dass du DSA geleitet hast oder gespielt geleitet, Midgard gespielt geleitet. Was hast du denn noch so auf dem Zettel, was du bisher so gespielt oder geleitet hast?
Also Call of Cthulhu, schon auch sehr früh, 89 oder sowas, das erste Mal gespielt. Da war mir die Spielleitung mit Midgard und DSA zu viel geworden. Da habe ich einen Freund gefragt, ob er das leiten würde. Da habe ich dann gespielt, später dann auch geleitet. Aktuell auch eine Online-Runde hier im Discord, Call of Cthulhu. Da bin ich immer wieder hin zurückgekehrt zu Call of Cthulhu. Es ist einfach das Rollenspiel, das mich auch von der Atmosphäre her und von der Einfachheit her am meisten reizt. Großartig. Und jeder, der sagt, Horrorrollenspiel, dem sage ich immer wieder, ich habe noch nie so viel gelacht wie in einem Horrorrollenspiel.
Ja, ist wirklich so.
Also die großartigen Kampagnen wie den Orient Express oder sowas, hat schon was. Habe ich immer wieder auch als Pausenfüller benutzt, wenn wir einen Systemwechsel hatten und ich sagen muss, Leute, da muss ich jetzt ein paar Monate vorbereiten, lasst uns zwischendurch was anderes machen, dann sind wir meistens bei Call of Cthulhu gelandet. Das war, würde ich sagen, so mein drittes Rollenspiel nach DSA und Midgard kam Call of Cthulhu. Dann hatte ein Freund von mir die Idee zu sagen, er entwirft ein eigenes Science-Fiction-Rollenspiel, das nennt er Space Pirates. Das ging natürlich wahnsinnig in die Hose. Absoluter Laie an der Stelle. Hat nicht funktioniert. Aber dann kam Traveller dazu. Da hat Traveller ein bisschen reingeschnuppert. Das war aber dann eher nur ein One-Shot, den ich da gespielt oder geleitet habe. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, von den One-Shots kamen viele dazu. Das Markus Heitz Abenteuerspiel mit den anthropomorphen Tieren gehört dazu. Dann Space Gothic gehört dazu. Und Power Blush und Plunder. Und wahrscheinlich noch das eine oder andere. Warum ich jetzt so zögere, ist, ich habe eine Liste an Systemen, in die ich mal reingeschnuppert habe, manchmal aber halt auch nur dadurch, dass ich ein Regelbuch oder sowas gelesen habe, die ist dreistellig. Von daher.
Alles gut, um Gottes Willen.
Was ich halt sagen kann, sind die letzten Jahre. Ich habe halt mit DSA habe ich 30 Jahre gespielt und geleitet, auch mit der Gruppe, die jetzt so lange schon existiert. Die haben mit DSA 4.1 sind wir damals in diese Gruppe gestartet. Und als ich dann das erste Plakat sah, DSA 5 kommt, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich. Also das war mir dann, da war mir zu viel Kommerz dahinter und die Entwicklung des Systems hat mir auch recht gegeben. Der Kommerz ist gewaltig geworden da hinten dran. Und das kann ich einfach nicht mitgehen. Nicht diese Art von Kommerz. Also andere Systeme machen das auch, aber die machen das eleganter. Die am Ende fordern die nicht so viel Geld von den Spielern und Spielleitern, wie das DSA tut. Also DSA ist da, glaube ich, maßlos geworden. Hexen 1773 hat sich in die gleiche Richtung entwickelt. Das habe ich auch angespielt dann irgendwann 20 17, 18 habe ich das angefangen zu spielen mit einer Gruppe im Büro. Ist immer abends länger geblieben. Und das ist jetzt genauso kommerzartig geworden. Da kannst du dich tot kaufen an diesen Dingen. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Das ist spätestens dann immer der Punkt, wo ich sage, nee, dieses System, das mache ich nicht weiter mit, weil ich will nicht auch noch das 27. Waffenbuch kaufen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder die 30. Regionalbeschreibung. Da hört es dann auf. Naja, nachdem wir mit DSA aufgehört haben, das war dann wirklich genau nach 30 Jahren, also 2014, haben wir Siebte See gespielt. Das war Spielerwunsch. Das hatte ich gar nicht auf dem Radar. Da hatte ich dann Mühe, die Materialien zusammenzubekommen, weil das war lange bevor die zweite Edition rauskam von John Wick. Es gab nur die erste und die gab es nur, ich glaube, man konnte nur noch in München im Games Inn diese Dinge erwerben oder dann halt über eBay. Krass. Ich habe sie mir zusammen gekauft, ich habe die Sammlung noch hier, irgendwann wird die bei eBay landen, aber momentan ist das Nostalgie pur, weil es waren zwei großartige Jahre mit dem vorhandenen Material in der Siebten See. Hat echt Spaß gemacht. Die Spieler waren alle geil darauf, mit diesen 10W10 zu würfeln. Das war fantastisch, wenn die nach 20 Jahren oder nach 14 Jahren 3W20 und 3W6 endlich mal 10W10. Das war schon was, ja. Nach der Siebten See, da ging uns dann.
Die Würfelkiste mal den ganzen ausschöpfen.
Ja, das kann ich nicht. Ich habe hier irgendwie 500 Würfel zu Hause. Das funktioniert nicht.
Ich meine von den verschiedenen Würfeln, die man halt hat, so, ne? Also von einem Set so.
Ja, genau. Danach kam Splittermond. Da hatte ich die Hoffnung, dass ich das so ein bisschen, dass das neue DSA wird, also ein System, bei dem man lange bleibt. Ich glaube, da habe ich aber als Spielleiter versagt, weil ich wollte den Spieler in die Welt ein bisschen näher bringen. Und in der ersten Zwergenenklave habe ich mich irgendwie verzettelt, dass irgendwann meldete sich ein Spieler und sagte, so, jetzt ist das Abenteuer ja rum, können wir nicht was anderes machen? Und alle sind drauf eingesprungen. Fand ich ein bisschen traurig, aber Mehrheit ist Mehrheit, Spielerwunsch ist Spielerwunsch. Also haben wir gewechselt ins Coriolis. Coriolis war dann auch ein Reinfall pur, weil es ging mitten in die Pandemie. Und mit der Gruppe, mit der du fast 20 Jahre Präsenz gespielt hast, plötzlich online zu spielen, das hat in meinem Kopf nicht funktioniert. Also das war meine schlechteste Zeit als Spielleiter. Da sage ich heute, da habe ich versagt als Spielleiter, ganz klar. Und wir haben dann, wir hatten die gesamten Einzelabenteuer durchgespielt. Wir wollten dann in die Ikonenkampagne einsteigen. Und neben der Tatsache, dass wir uns da mit der Welt verzettelt haben, kam auch noch dazu, die anderen haben eher so eine Star Trek-Welt gesehen, während ich so eher die Firefly-Welt gesehen habe. Das hat dann auch nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Und dann hatte ich das im Urin mit der Ikonenkampagne und dem dritten Teil. Ich sagte, Leute, der kommt nicht in ein oder zwei Jahren, das dauert länger. Und tatsächlich hat es ja jetzt auch 5 Jahre gedauert, bis der Urheberlag das Ding übersetzt hat. Also wir haben es dann abgebrochen und haben angefangen, Warhammer zu spielen. Das haben wir jetzt 5 Jahre lang gemacht. Und ab nächsten Monat spielen wir das. Ich sag immer, man muss erst in die Rente kommen, um zu den Anfängen zurückzukehren. Wir beginnen jetzt mit D&D.
Ach, krass. Wow. Aber muss man ja wirklich dazu sagen, du hast jetzt über 40 Jahre dann gebraucht, bis D&D an deinen Tisch kommt.
Richtig.
Und dadurch, dass das eigentlich ja das Rollenspiel schlechthin ist, beziehungsweise zumindest in der Popkultur so, ne, halt so groß ist, ne?
Ja, wobei D&D ja auch 30 Jahre gebraucht hat, um überhaupt an die Stelle zu kommen, an der sie jetzt sind. Ich sage nur 4.0. Ja, die Version, das muss grauenvoll gewesen sein. Ich habe es nicht mitgekriegt, weil zu dem Zeitpunkt war D&D nicht auf meinem Radar. Beziehungsweise es war auf meinem Negativradar, da kann ich auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und dann hat Pathfinder ja, was Verkaufszahlen betrifft, D&D überflügelt für 2-3 Jahre oder sowas, so um die 2010er Jahre herum. Und erst mit 5e haben sie ja ihren Siegeszug angetreten. Ja, genau. Und dieser Siegeszug ist A, großartig und B, berechtigt, das sage ich heute. Also ich finde D&D jetzt in der Version 5e ist ein fantastisches System. Die ersten Berührungspunkte hatte ich mit AD&D, 87 oder sowas, wo wir 3 Jahre darauf gewartet haben, dass sich bei DSA was tut. Aber nach 2 Boxen und 4 Abenteuern passierte da nichts. Und ich habe aus irgendeinem Grund eine D&D-Box in die Hände bekommen und habe darin geschmökert und dachte, ach, guck mal da, nicht nur Charaktere können sich entwickeln, sondern auch Systeme. Was ich bei DSA nicht gesehen habe. Und ich war ganz kurz davor, meinen damaligen Spielern vorzuschlagen, auf D&D zu wechseln. In dem Augenblick kam DSA 2.0. Und dann flog das wieder in die Ecke. Und ich habe mich ja mit anderen Spielern unterhalten, die damals D&D gespielt haben. Und dann gab es so 2 Dinge, die fand ich furchtbar. Als alter DSA-Spieler brauchst du eine Parade. Die gab es in D&D nicht.
Ja, du hast ja die Rüstungsklasse, ne?
Richtig, aber das ging nicht in meinen Kopf, wie das funktionieren soll und dass man da überhaupt keine Chance hat mehr, sich zu wehren, wenn der andere trifft. Das soll nicht rein. Und die Sache mit den Zauberplätzen habe ich nie verstanden. Dass man morgens aufwachen muss und muss sich Zauber einprägen, damit man am Tag über zaubern kann, das ging auch nicht so in meinen Kopf. Das habe ich aber, glaube ich, auch nicht so ganz verinnerlicht, was das Prinzip dahinter ist. Und das kam jetzt erst mit 5e. Ich habe irgendwann gesehen, die machen eine Neuauflage mit 2024er Regeln. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt schnupperst du da mal rein. Und dann habe ich mir die Regelbücher gekauft, habe angefangen reinzuschnuppern und war sofort in dem Film Ehre unter Dieben. Das hat sowas von funktioniert. Unglaublich. Und seitdem bin ich begeistert. Und jetzt probieren wir es mal aus.
Ja, dann wünsche ich dir damit auf jeden Fall viel Spaß. Ich finde D&D, bei mir ist das so ein bisschen auf dem negativ behaftet, weil ich finde, es wird zu oft und zu sehr und zu einfach als ein schönes Einsteiger-Rollenspiel bewertet. Und das ist es in meinen Augen nicht.
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
Was
die Regeln betrifft, wenn man jetzt mal das Thema Zauberei aus dem Meckler, also Zauberei ist in jedem Rollenspiel immer komplexer als ein kämpferischer Charakter. Das ist nun mal, liegt in der Natur der Sache. Wenn man das außer Acht lässt, ist nach dem, was ich mit DSA und Warhammer erlebt habe, ist das 20% Komplexität von den anderen beiden Systemen. Ja. Das ist so easy. Du hast nur diese 6 Grundwerte, auf die du würfelst. Alles hängt von denen ab und du hast immer nur ein -5 bis +5 und du musst nichts mehr rechnen. Du musst Trefferpunkte und Schadenspunkte nicht unterscheiden, weil einfach das, was du würfelst, wird abgezogen und fertig. Und wenn du getroffen hast, hast du getroffen. Es gibt keine Parade. Es ist eigentlich, was Regeln betrifft, in meinen Augen schon ein System, mit dem man einsteigen kann. Mhm. Was komplex ist die Fantasie dahinter. Ja, ein Monster-Handbuch zu haben, in dem 500 verschiedene Monster beschrieben sind, das ist krass. Das ist krass. Also Spielleiter hat es da, glaube ich, ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger als ein Spieler. Und was ich aber jetzt mag, nach 5 Jahren Intrige im Reichland, ist einfach diese etwas lockerere Atmosphäre an der Schwertküste, wo du dir keine Gedanken machen musst, wer opponiert jetzt gegen wen, sondern du hast einfach die Guten und die Bösen und es funktioniert.
Ja. Ich glaube, was ich eigentlich meine, warum es für mich kein einsteigerfreundliches Spiel ist, ist halt eben diese große Welt mit den unglaublich vielen Möglichkeiten zu spielen. Also die Charakterauswahl, was spiele ich eigentlich, die finde ich sehr unübersichtlich, weil es da so viel gibt und du kannst dann aus der Dimension noch was nehmen und da was rausnehmen und dann, das finde ich halt so ein bisschen überladen in meinen Augen. Die Regeln sind top, da gebe ich dir recht, aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen überladen, was die Welt an sich angeht.
Aber das ist doch Spielleitersache. Der Spielleiter kann das doch einschränken. Das ist Sache desjenigen, der die jetzt nicht unbedingt sogar die Spielleitung, wenn derjenige, der sagt, Mensch, ich bringe euch dieses Spiel nahe, zu sagen, so, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Schwertkiste. Und wir machen Fantasy pur und ihr braucht euch nicht um Eberron und Planescape und Spelljammer und sonst was zu kümmern. Sondern wir machen jetzt einfach Fantasy pur, ja. Das ist Mittelalter-Fantasy, Ferun, Schwertküste, passt einfach. Und da legen wir unseren ersten Abenteuerpfad hin und dann spielen wir großartige Einsteigersets. Also ich kann das Basisset, das Einsteigerset, das alte und das neue 2014er und auch das neue einfach nur empfehlen. Es ist so easy going reinzukommen. Ich habe das 2014er Einsteigerset benutzt für meine Gruppe. Zwei ganz dünne Hefte, kein Hardcover, einfach nur 20 Seiten. Ich konnte das Regelbuch aus der Hand geben für den zauberfähigen Charakter. Der hat dann seine Zauber nachgelesen. Ich konnte mit dem Abenteuer alleine zurechtkommen. Es ist so ein easy Einstieg. Ich behaupte, das liegt an demjenigen, der das Spiel präsentiert, ob du diese Komplexität rüberbringst oder nicht. Einmal das Multiversum gezeigt und sagst, so, guckt es euch mal an, wenn ihr Lust habt, lest es nach. Ansonsten vergesst es einfach wieder. Wir sind auf der materiellen Ebene, wir spielen in Ferun, Schwertküste, fertig.
Ja gut, das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Ja klar, wenn du einen guten Spielleiter hast und der das dann vielleicht auch noch ein bisschen eingrenzt. Ja, das ist ein guter Punkt, da gebe ich dir recht. Absolut.
Ja. Und dann schau dir dagegen DSA oder Warhammer an. Gerade DSA, die sind so stark in Richtung Simulationismus unterwegs. Brauchst du nicht rausschneiden, ich bleib bei der Behauptung, die jetzt kommt. Es gibt in DSA eine Regel, wie sich ein Elf in der Nase zu bohren hat. Garantiert. In irgendeiner Fan-Edition gibt's das.
Okay.
Und das finde ich mittlerweile grauenvoll.
Mhm. Ja gut, wir spielen natürlich auch DSA und so wie uns das passt und ja nicht knallhart nach irgendwelchen Regeln. Klar muss man Regeln irgendwo einhalten und sagen, okay, jetzt greift diese Regel, aber wir haben auch ganz viele eigene Regeln auch bei DSA. Also wir spielen DSA 4.1, wenn man das genau nimmt. Mhm. Bei uns gibt es zum Beispiel, habe ich auch schon oft genug erzählt hier im Podcast, eine Regel, die besagt, wenn du mit Balsam Salabundum eine kritische Eins würfelst, belebst du ihn mit vollen Lebenspunkten wieder. Ne? Aber nur wenn er im Minusbereich ist, so, ne?
Ja, also ich habe da auch noch zwei Anekdoten zum Thema DSA. Also meine negativste DSA-Erfahrung als Spieler war, dass der Spielleiter uns die Stadtkarte von Gareth auf dem Tisch ausbreitete. Und ich muss sagen, ich habe mich nie mit Quellen und Hintergründen beschäftigt. Ich hatte also keine Ahnung. Der breitete das aus und sagte, der Gruppe, sucht euch ein Haus aus, wo ihr wohnen wollt. Also, super, toll. Und dann habe ich da drauf geguckt und habe auf ein Haus gezeigt. Ja, da wollen wir wohnen. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, da wohnen die Ferraras. Entschuldigung, warum sagt er dann, sucht euch ein Haus aus?
Ja, genau.
Das
macht dann keinen Sinn.
Kennst du eigentlich den Fernheilzauber in DSA? Hast du das schon mal mitbekommen? Nee. Es gibt einen Fernheilzauber, der funktioniert ohne Berührung.
Okay.
Reversalis Revidum Fulminictus.
Okay.
Ich habe damals im Spieler gesagt, das ist eine geile Idee, kannst du machen.
Sehr cool. Schreib mir das nachher mal, dann werde ich das mal hier bei uns in der Runde etablieren.
Und vor allem nicht, dass der keinen Schaden macht, sondern einen Lebenspunkt gibt. Dann kannst du dann auf einen eigenen Mitspieler machen, mit dem Reversalis Revidum davor und dann hast du einen Fernheilzauber.
Ja, geil. Sehr cool. Sehr schön. Okay, Markus, mit deinen 65 Jahren, du hast gerade gesagt, dreistelliger Bereich, was du bisher so mal gelesen oder auch teilweise gespielt hast, mal reingeschnuppert hast. Gibt es denn da noch überhaupt irgendetwas, abgesehen von D&D, weil das spielst du ja dann ab nächster Woche, spielst du auf jeden Fall demnächst, gibt es da auf dem Stapel der Möglichkeiten noch etwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall nochmal wieder ausprobieren oder muss ich auf jeden Fall mal ausprobiert haben?
Oh, leider ja. Es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die ich gerne nochmal anspielen möchte. Die stehen auch hinter mir im Regal, meistens in vollständiger Sammlung. Ganz oben auf der Liste sind die Verbotenen Lande. Dann Mutant Jahr 0 und Space 1889. Mhm. Die möchte ich unbedingt nochmal anspielen. Ich würde gerne in Xulu nochmal die Masken des Nyarlathotep leiten. Das wäre auch so eine Sache, aber nur in Präsenz bitte, weil ich habe einen riesen Pack an Handout-Möglichkeiten hier. Dann The End of the World. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da mal reinschnuppern möchte. Das habe ich noch nicht so entschieden, weil ich halt auch als großer Science-Fiction- und Endzeit-Film weiß ich nicht, ob das da so richtig ankommen würde für mich. Und August ist ein großes Thema, weil ich bin ein Riesenfan von Brandon Sanderson. Und die Cosmere-Geschichte, die dann von Ulysses auf Deutsch rauskommt, die gehört mir schon sozusagen, die ist schon vorbestellt. Da will ich dann auch noch mal reinschnuppern. Ja?
Also
ich brauche noch 30 Jahre.
Ja, man hört's. Ich bin echt gespannt. Also das wäre wirklich auch so ein Ding, so in 2-3 Jahren nochmal mit dir zu schnacken und zu hören, okay, was hast du davon vielleicht schon alles abgearbeitet?
Ja? Wir müssen nur in Kontakt bleiben, dann geht das.
Ja, das auf jeden Fall. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Und wenn du jetzt so diese Systeme, die du bisher so genannt hast, wenn du jetzt mit, sagen wir mal, 4 oder 5 Spielern mit dir zusammen, 6 Leute. Klassische Frage eigentlich, einsame Insel, was ist in deinem Koffer drin? Was würdest du, wenn du deinen Koffer aufmachst, welche Systeme findest du da drin? 3 Systeme. Ich grenze das jetzt mal ein.
Und die Gruppe ist neu?
Ja, wenn du so fragst, ja, die Gruppe ist neu.
Ja, gut, dann ist es klar, dann sind es die 3, die ich genannt habe. Space 889, Mutantia 0 und die verbotenen Lande. Das sind die, die aktuell auf dieser Liste stehen würden. Die wären immer im Koffer.
Mhm. Und von denen, die du bisher gespielt hast?
Xulu, Call of Xulu. Ja, vielleicht demnächst dann auch D&D, das weiß ich nicht. Das muss ich jetzt erst zeigen, aber Call of Xulu wäre auf jeden Fall dabei. Vielleicht würde ich noch 7. See mitnehmen, also die. Aber das muss dann wirklich eine neue Gruppe sein, die das noch nicht kennt. Die erste Edition von 7. See. Ich finde die großartig.
Sehr schön. Was reizt dich so an 7. See? Was findest du daran so?
Das Setting. Also es ist nicht so fantasymäßig, nicht so weit weg, dass man keinen Bezug dazu hat. Es ist ja so an Europa angehaucht, die Welt. Dazu ein bisschen Horror, ein bisschen Magie der besonderen Art. Die ist nicht so wie in anderen Systemen, wo man halt einen Spruch ablässt und dann funktioniert etwas. Das sind schon sehr spezielle Zaubereimethoden, die es da gibt, ganz unterschiedlicher Natur. Und die Schwertkampfschulen, halt dieser Übergang Mittelalter, Renaissance, mit den Fechtschulen, die es damals tatsächlich gab, das ist da richtig gut umgesetzt. Also der John Wick hat da schon was Tolles geschaffen. Ich fand's auch krass gut, dass er es geschafft hat, sich die Lizenz zurückzuholen, dieses Kickstarter damals gemacht hat für die 2. Edition. Damals der größte Kickstarter aller Zeiten, indem er da 1,3 Millionen eingesammelt hat für seine 2. Edition, fand ich echt krass stark. Und dann musste er leider nachweisen, dass er keine Ahnung von dem Leben und der Wirtschaftlichkeit hat und war ja in kürzester Zeit wieder pleite, der arme Kerl. Ich finde es gut, dass weiß jetzt nicht, wer es gekauft hat, dass diese Firma ihn dann aber als leitenden Direktor mit eingestellt hat, dass er zumindest seiner Leidenschaft nachgehen kann. Das fand ich schon mal ganz gut. Und ich werde es auch beobachten, die 3. Version, die jetzt rauskommt, kommt ja leider erstmal nur auf Französisch. Aber gucken wir mal.
Ja, super. Also 7. See steht bei mir tatsächlich auch noch auf der Liste. Und die Liste ist lang, also die Stapel der Möglichkeiten. Da ich ja auch erstmal das spielen oder leiten muss, was ich jetzt gerade erst in den letzten 2 Jahren alles gekauft habe, und das ist auch nicht gerade wenig, aber da kommt auch noch ein bisschen was dazu. 7. See ist, Pirate Borg kommt jetzt demnächst, Otherscape und also die von den Storypunks kommt demnächst. Ich habe hier noch Sachen im Schrank stehen, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall mal nochmal ran und mir das mal durchlesen und was schreiben. Weil ich auch so 90% alles selber, also die Abenteuer halt selber schreibe. Ich kann mit vorgefertigten Abenteuern tatsächlich kaum was anfangen, weil ich habe das tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Anfang Mai war das. Da habe ich ein vorgefertigtes Abenteuer gespielt auf einer Convention, auf einer kleinen Convention. Und ich habe da vorgesessen und ich habe gesagt, Leute, ich muss jetzt improvisieren. Ich kann das nicht. Ich habe mir dieses Abenteuer natürlich im Vorfeld 2-3 Mal durchgelesen, damit ich weiß, okay, das und das passiert dann und dann und so, ne? Und ich habe dann die Mappe zugemacht und habe dann geleitet. Frei, so wie mir das halt passt, und habe dann aber trotzdem die ganzen Ereignisse mitgenommen, weil ich ja natürlich schon wusste, was dann und wo passiert, ne?
Aber das ist der Spielleiter. Wer das nicht kann, sollte nicht spielleiten. Das ist genau der Punkt. Ich habe mal Universalabenteuer in DSA in den 90ern geleitet, und das Abenteuer legte fest, wenn die Helden alle in die Höhle gehen, dann können sie wieder rauskommen und ihre Pferde sind gestohlen. Und die Spieler sagten, nein, wir wollen unsere Pferde wieder haben. Ist mir egal, was auf deinem Punkt, auf deiner Agenda steht, was jetzt als nächstes kommt. Wir holen uns erst unsere Pferde wieder. Und das musste ich ohne irgendeinen Text, habe ich 2 Sessions lang aus dem Kopf die Jagd nach den Pferden mit denen gespielt.
Ja.
Und wie es immer so ist, diese Erlebnisse sind einfach für Spieler und Spielleiter immer die besten. Ja,
ja, ist so. Das meinte ich ja auch vorhin. Ich leite auch unheimlich gerne und möchte auch wissen, wie es weitergeht. Ne? Also das ist ja das. Weiß halt nicht, was passiert.
Na, im Gegensatz zu dir habe ich halt berufsbedingt, wie gesagt, ich habe ja sehr früh angefangen, eigene Abenteuer zu schreiben, und ich habe in den ersten 10 Jahren Rollenspielen, glaube ich, 50 Abenteuer verfasst und in den nächsten 30 Jahren nur noch eins oder so ähnlich. Mhm. Berufsbedingt hatte ich die Zeit nicht mehr, Dinge selber zu schreiben. Das heißt, ich bin auch heute noch, wahrscheinlich ist es jetzt ein Gefühl, vielleicht ändert sich das wieder durch die Mehrzeit, die ich jetzt habe, auf vorveröffentlichte Sachen angewiesen. Und es ist halt auch eine Frage, wie lange steckst du in einem System? Du musst ja erstmal anfahren. Ja. Du kannst ja nicht einfach aus dem Blauen heraus ein Abenteuer fabrizieren und nachher stellst du fest, oh, das passt gar nicht zu den Regeln. Und ich bin halt auch jemand, der sagt, wenn ein System Regeln mitbringt, dann hat das seinen Grund. Und es kann mit Universalsystemen absolut nichts anfangen. Ein Regelwerk zu haben, mit dem ich jetzt Fantasy spiele und nachher spiele ich damit Science Fiction, das geht mir nicht in den Kopf.
Mhm.
Ja, muss man also Savage Worlds oder sowas funktioniert bei mir nicht.
Ja, ja, klar. Ich kann das verstehen. Ich bin mit How to be a Hero bin ich angefangen. Das ist ja vom lieben Hauke mal verfasst worden. Er hat es natürlich dann irgendwann abgegeben an eine Community und die machen das weiter. Aber damit bin ich angefangen und das ist halt eben eins dieser Universalsysteme. Ich finde, das kann man halt wirklich gut dafür nutzen, um Einsteiger so ein bisschen zu zeigen, was ist das eigentlich, Rollenspiel, ne? Weil die bauen ihre Charaktere so, wie die das haben möchten und wie sie den Charakter halt eben verkörpern möchten und mit den Talenten und so weiter und so fort. Und ich leite das auch nicht mehr für Einsteiger, weil ich glaube, ich kann ganz gut den Spielern erklären, wie so ein Regelsystem funktioniert. Und ich kann das halt auch runterbrechen auf das Einfachste, ne? Dass man sagt, so, gut, ich will jetzt gar nicht, wenn es jetzt beispielsweise zu einem Kampf kommen sollte, was vielleicht gar nicht vorgesehen ist, dann bricht man die Regeln für den Kampf halt runter und man sagt, du triffst oder triffst nicht, du machst den und den Schaden, der ist festgesetzt, Punkt. So, ne? Ich will das gar nicht zu verkomplizieren und ich möchte dann eher den Spielern nach und nach noch mehr Regeln geben, damit die zumindest langsam da einsteigen können. Ne?
Ich würde mittlerweile immer empfehlen, mit einem Starter-Set, wenn es sowas gibt, so eine Box zu nehmen. Auch wenn ich bei Warhammer den politischen Hintergrund mittlerweile satt habe, ist die Starter-Box großartig mit Übersreik. Beyond the Wall ist ebenfalls ein sehr gutes Einstiegssystem, das man nutzen kann. Und Splittermoon, die Starterboxen sind auch fantastisch. Also das wären so meine Empfehlungen, wenn mich jemand fragen würde, wie soll ich denn einsteigen, wenn ich gar niemanden habe, der mich da heranführt, dann würde ich ihm mal solche Starterboxen empfehlen.
Ja,
genau. Und das wären die drei, ganz ehrlich. Wobei Warhammer wieder auf dem letzten Platz stehen, weil die Komplexität, die muss man sich für einen Anfänger nicht antun, auch wenn das in der Starterbox sehr abgespeckt ist. Dann eher zu sagen, komm, nimm das Einsteigerset von D&D.
Ja, absolut. Gerade, so wie du schon sagst, ne, gerade für komplette Einsteiger, wo dann auch noch nicht klar ist, wer ist der Spielleiter, sind solche Einsteigerboxen halt eben phänomenal, ne?
Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch loswerden? Das ist eine schöne Frage, ne? Ich weiß.
Angesichts von 65 Jahre Lebens habe ich eine ganze Menge, aber da geht dann viel auch in Richtung Realpolitik. Also von daher lasse ich das lieber mal. Ich finde das Rollenspiel eine fantastische Entwicklung gemacht hat, seit es in Deutschland publik wurde, 84, mit also einer breiteren Öffentlichkeit. Midgard gab es, glaube ich, 80 oder 81, aber das war ja nur eine kleine Gesellschaft, die das gespielt hat. Erst mit DSA wurde es groß. Und ich persönlich habe sehr, sehr viel davon mitgenommen in mein Alltagsleben, in mein Berufsleben. Dass man dieses Prinzip, es geht nicht darum, dass einer in der Runde gewinnt, sondern dass alle gemeinsam ein Ziel erreichen, ist ein fantastischer Gedanke, den du in jeden Beruf mitnehmen kannst. Ja, es sei denn, du bist selbstständiger, freischaffender Künstler und arbeitest ganz alleine.
Ja.
Aber in jedem anderen Beruf, in dem du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, wenn du diesen Gedanken mitnimmst, gemeinsam sind wir stark, dann wird dich das auch beruflich weiterbringen. Bei mir war das, glaube ich, so, dass ich das irgendwann tatsächlich umgesetzt habe. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Und ich sage, obwohl ich es selber gar nicht nutze, ich sage danke, danke, danke an alle Menschen, die hinter irgendwelchen Videostreams wie Critical Role oder sowas stehen, die es in den Nullerjahren geschafft haben, das auf dem absteigenden Ast liegende Rollenspiel wieder nach oben zu bringen. Ne?
Ja.
Ich habe es 2017, glaube ich, war das oder sowas erlebt, dass mich nach meiner Vorstellungsrunde in der ersten Vorlesung Studenten gefragt haben, was ist denn das Rollenspiel? Und die zweite Frage, jetzt können Sie uns das beibringen? Großartig.
Ja, sehr schön.
Wir sind dann tatsächlich nach der Vorlesung sind 5, 6 Studenten da geblieben und haben mir mehr zugehört als in der Vorlesung selbst.
Ja, vielleicht hätte man vorher schon das Rollenspiel mit in den Unterricht einfließen sollen. Ne? So. Gibt ja tatsächlich eine kleine Firma, die machen das, ne? Die bereiten Unterrichte vor als Rollenspiel. So. Und das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Vielen Dank, Dennis, wenn du das hörst, dass ihr das macht. Ja. Und ich habe eine Frage, ist mir gerade noch eingefallen. Die habe ich, glaube ich, auch so noch niemandem jetzt gefragt. Da du ja aber wirklich der, ich sage jetzt mal einfach so, der ewige Spielleiter bist. würdest du eher dahin tendieren, eine kurze, intensive Kampagne zu spielen oder wirklich eine lange Kampagne zu spielen? Sagen wir mal jetzt unabhängig vom System, so das ist so, was du jetzt so im Bauchgefühl hast.
Also mein aktuelles Bauchgefühl sagt mir lieber kurz und knackig, weil zwei großartige Kampagnen schiefgegangen sind aufgrund ihrer Länge und aufgrund ihrer unglaublichen Komplexität. Das erste war in den Nullerjahren die Borbarat-Kampagne in DSA. Die ist durch das Railroading-Prinzip komplett daneben gegangen. Und die ganzen komplizierten politischen Verwicklungen in der Sache hat dazu geführt, dass sich jetzt der innere Feind nach dem dritten Teil haben wir gesagt, wir brechen ab. Wir haben den dritten Teil zu Ende gespielt. Das war nicht ganz so schlimm wie damals mit Borbarat. wo wir tatsächlich mittendrin ausgestiegen sind, weil es den Spielern einfach nicht gefallen hat, dass gewisse Gegner einfach nicht sterben können. War auch von mir damals als Spielleiter, glaube ich, nicht unbedingt der beste Zug, den ich da geliefert habe. War meine erste große Kampagne. Ich habe mich wahnsinnig auf den inneren Feind gefreut vor 3 Jahren, als wir angefangen haben. Hab so gedacht, ein Teil, ein Jahr wird ungefähr hinkommen. Aber diese politischen Quälereien und am Ende mit 25, 30 NSCs arbeiten zu müssen, das war nicht nur für den Spielleiter viel, das war auch für die Spieler viel. Die haben einfach nicht mehr durchgeblickt, wer macht hier was. Also ich empfehle dann lieber was Kurzes, Knackiges oder halt einfach Szenarios, die man auch einzeln spielen könnte, zu einem Plot zu verbinden in irgendeiner Form. So wie es halt auch viele D&D-Abenteuerpfade tun.
Ich mache das tatsächlich so bei Cthulhu, dass ich, oder auch bei Dieseldrachen, tatsächlich so, ich mache lieber so One-Shots oder Two-Shots, so, die man an 1 bis 2 Abende spielen kann. Dann ist das zu Ende erzählt, zumindest diese Geschichte, aber es ist so zusammengeknüpft, ne? Also dann geht's halt ein paar Wochen später weiter mit denselben Charakteren, mit einem anderen Auftrag, hat aber was mit dem davor zu tun und so, ne? Und so mache ich das auch bei Cthulhu. Ich hatte eine Zugfahrt und die sind dann in der nächstgrößeren Stadt ausgestiegen. Dann kam Polizei, Fragen beantwortet, bla bla bla, weil auf der Zugfahrt etwas passiert ist. Und und dann geht's oder würde es da weitergehen, ne? Also nicht unbedingt mit demselben Fall, aber irgendwas, was er halt mit zu tun gehabt hat. Ne? Genau.
Ja, also Cthulhu spiele ich jetzt gerade auch eine etwas größere Geschichte, die sich aber durch die Zusammensetzung der Szenarios großartig leiten lässt, ist die Bestie der 3 Teile. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kann ich nur empfehlen. Ist einfach wahnsinnig gut. Und da uns Spieler für lustig gegangen sind, haben wir jetzt inzwischen in der Mezzo, ich wusste nicht, dass ich das im Schrank habe, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich es gefunden und ausgepackt habe. Titanic Inferno. Ich bin mal gespannt, was das bei eBay bringen wird, wenn ich durch bin. Großartig.
Okay, sehr schön. Okay, Markus, du hast gerade schon so ein bisschen, ja, meine letzte Frage eigentlich ja schon fast so ein bisschen beantwortet. Mit so, man kann Rollenspiel so ein bisschen mitnehmen auf die Arbeitswelt und zusammen schaffen wir das. Was genau ziehst du für dich aus dem Rollenspiel und was hat das vielleicht auch mit dir gemacht über die Jahre?
Boah! Ich habe da, glaube ich, noch gar nicht intensiv drüber nachgedacht. Also was es auf jeden Fall, wozu es beigetragen hat, ist Erhalt von Freundschaften, auch wenn es nicht immer einfach war und auch schon Freundschaften zerbrochen sind aufgrund von Differenzen im Spiel oder auch außerhalb des Spiels, Spielleitung, Spielart und so weiter und so fort. Das ist auch schon passiert. Aber gerade diese Gruppe, die jetzt seit 2001 existiert, diese Kerngruppe von 6 Personen, ich glaube, da ist auch ein bisschen Zusammenschweißen passiert. Ich nehme mit, dass man lernt, dass man immer wieder lernt, mit anderen schwierigen Charakteren umzugehen, Realcharakteren. Dazu ist das Rollenspiel auch sehr gut geeignet. Ich glaube, dass man Kinder sehr früh ans Rollenspiel heranführen sollte. Für die ist das fantastisch als Lernelement. Da habe ich auch schon viele Eltern reden hören, die gesagt haben, wir spielen regelmäßig mit unseren Kindern Rollenspiele und das ist einfach unglaublich, auf welche Ideen die kommen. Ja, der Troll, der das Dorf verwüstet, der wird dann am Ende gerettet, weil er macht das ja nur, weil er selber Schmerzen hat. Käme kein Erwachsener drauf.
Ja.
Das ist Kinder fantastisch an der Stelle.
Ich könnte ganz kurz einhaken, weil die Kinder, gerade im Kindergartenalter und auch vielleicht noch Grundschule, die spielen ja eh schon Rollenspiele. Und warum nicht abholen, da wo sie Rollenspiele spielen und dann festsetzen, aber halt eben da weiterführen, ne? Weitermachen.
Ja, aber da hast du halt das Problem der Eltern, die das nicht kennen und die dann da Indoktrination ihrer Kinder mit irgendwelchen fremden Gedanken gut vermuten, das nicht gut ist und Monster, das geht ja gar nicht und so weiter und so fort. Eine Anekdote. 80er Jahre, meine zweite Spielgruppe war das, späte 80er Jahre, muss ich dann sagen. Meine zweite Spielgruppe war das, hat mir ein Spieler erzählt, der ist damals Wählscheibentelefon, nur eins im Haus, ne? Mhm. Der wollte mit mir telefonieren und ist dann durchs Wohnzimmer gelaufen. Seine Eltern saßen auf der Couch, war wohl ein Sonntag, und haben Fernsehen geguckt, und er lief vorbei und so, Entschuldigung, murmelnd sagte er zu seinen Eltern, Entschuldigung, ich muss mal mit unserem Meister telefonieren, ne? Meister des schwarzen Auges. Mhm. Und dann hat er mit mir telefoniert und wir haben über einen Spieltermin und sonst was geredet und dann waren wir fertig und er drehte sich um und wollte zurücklaufen und der Fernseher war aus und seine Eltern schauten ihn an und sagten, Sohn, kannst du dich mal hersetzen, müssen wir mal miteinander reden?
Okay, krass.
Der Meister.
Das ist interessant. Das ist ja so, wie meine Eltern mich damals erwischt haben, dass ich Gras zu Hause hatte.
Ja, also ich glaube, dass solche Dinge heute auch noch passieren. Vielleicht nicht mehr ganz so krass, weil der Videospielemarkt, glaube ich, da viel krassere Dinge hergibt und viel gefährlicher ist als das Rollenspiel. Vielleicht bräuchte es da ein bisschen mehr Aufklärung.
Ich meine, durch Social Media, durch diese ganze Popkultur, Stranger Things, du hast auch einige Szenen dabei bei The Big Bang Theory, wo D&D mal vorkommt. Also es ist auch in Büchern. Ich lese jetzt gerade Der Marsianer und der Hauptcharakter oder der Charakter, um den es da geht, der sagt auch, ich habe Dungeons & Dragons gespielt und es wird ja schon öfter mal erwähnt und auch gezeigt. Also es ist ja nicht so, dass das gar nicht mehr präsent ist. Also es ist eigentlich schon fast gar nicht mehr rauszudenken irgendwo, ne?
Prinzipiell hat jeder, der Bücher gelesen hat, die sich mit fantastischen Geschichten beschäftigen, ja irgendwann mal in seinem Kopf Rollenspiel gespielt. Das ist ja auch das, was in den ersten DSA-Bänden drin seid. Habt ihr schon mal XY gelesen? Und habt ihr euch dann nicht mal die Frage gestellt, was ihr getan hättet an der Stelle?
Ja, genau.
Genau damit beginnt es ja. Und ob das jetzt Tarzan gewesen ist, ob das jetzt Peter Pan oder sonst was gewesen ist, da steckt ja überall ein Stück Rollenspiel drin, weil diese Geschichten ja nicht in Wirklichkeit passiert sind, sondern sie sind eben in den Köpfen von Menschen entstanden, genau, die sich überlegt haben, ja, ein Edgar Rice Burroughs, vielleicht hat der in seinem Kopf, vielleicht war der Tarzan, ne?
Ja, ganz genau. Okay, ich hatte mich gerade unterbrochen. Vielleicht können wir diesen roten Faden noch mal kurz aufnehmen. Ja, für dich Rollenspiel, dass man früher anfangen sollte, also im Kindergartenalter schon mal da rangehen sollte. Da habe ich dich unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest danach?
Ja, ich wollte halt noch darauf hinaus, dass es halt eine Freizeitbeschäftigung für mich ist. Das ist halt neben dem Reisen und Wandern, was ich sehr gerne mache, halt zu meinen drei Top-Hobbys gehört. Und wenn ich reise, versuche ich auch immer dahin zu reisen, wo ich alten Kram finden kann. Ich liebe England und Schottland mit ihren Burgen und Schlössern. Die stehen dann immer auf dem Radar. Aber selbst wenn es griechische Ruinen sind oder sowas, sobald ich solche Orte betrete, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Also das ist halt fantastisch. Also das hat auch das Leben geprägt an der Stelle. Wenn ich an der bretonischen Küste entlang marschiere und dieses wilde Wasser erlebe, bin ich sofort im Siebten See.
Ja.
Das spielt eine Rolle. Und das ist einfach Erholung pur. Und als wir diese Woche, die wir wegfahren, wir fahren dieses Jahr das 25. Mal in eine solche Woche. Das heißt, wir machen das auch schon seit 25 Jahren. In den ersten Jahren habe ich montags auf der Arbeit nicht arbeiten können. Ich habe gedacht, in welcher Welt bin ich hier eigentlich? Ja, was ist denn das für eine Kackwelt?
Oh, krass.
Also das war ganz geil. War ganz schwierig zurückzukommen, wenn du eine Woche Immersion hattest in einer Fantasy-Welt. Hast dich wunderbar, du bist, also ich habe noch nie eine größere geistige Erholung gehabt als nach so einer Woche. Ja? Also körperlich ist was anderes, weil das kann sehr anstrengend sein, vor allen Dingen als Spielleiter. Geistig. Wenn du da nicht einen Sack voller neuer Neuronen geknüpft hast, dann hast du was falsch gemacht.
Ich stelle mir gerade vor, wie du montags morgens um 8 Uhr ins Büro reinkommst. Hört ihr, Narren, Mann, bringe mir mal ein Bohnengebräu.
Ja, also erstmal sehr, sehr schwer. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann spielt sich das ein. Du weißt halt, du musst wieder zurück. Wir haben unsere ersten Wochen, die haben wir freitags abends gestartet. Wir sind freitags angereist, haben gesagt, wir kommen runter und fangen samstags an zu spielen und sind sonntags eine Woche später zurückgefahren. Also wir haben eigentlich neun Übernachtungen gemacht oder sowas und dann montags gleich ins Büro. Das machen wir heute halt auch nicht mehr. Wir fahren samstags zurück, haben den Sonntag als Puffer dazwischen. Ja. Gut, und dieses Jahr wird es das erste Mal, wo ich den Puffer nicht brauche, weil ich muss ja nicht mehr arbeiten gehen.
Das Los des Rentners. Ne? Das ist sehr schön. Und du weißt, also man sagt ja immer so, als Rentner hat man keine Zeit mehr und bei dir ist es dann ja auch dementsprechend so, du kannst dich ja jetzt richtig, so wie vor 40 Jahren oder vor 42 Jahren, jetzt wieder voll da reinsetzen, sag ich mal, und was heißt voll reinsetzen, aber auf jeden Fall mehr als als jetzt in den letzten 40 Jahren.
Ja, mehr ist besser als voll, weil vor 42 Jahren als Student, da hatte ich ein Zimmer und eine Küche, um die ich mich kümmern musste. Jetzt habe ich ein Haus mit Garten. Da fällt einfach ein bisschen mehr Arbeit an.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ich muss selber einkaufen gehen, ich muss überlegen, was koche ich und so weiter und so fort.
Ja, aber du hast ja diese Arbeit, also dass du irgendwo hinfahren musst und 8 Stunden da sein musst, das hast du halt nicht mehr, ne?
Genau, und hinfahren musste ich auch in den letzten Jahren nicht mehr. Die Deutsche Bahn ist da an der Stelle ein ziemlich guter Arbeitgeber. Ich habe 80% Homeoffice gemacht in den letzten Jahren, seit Corona. Mhm. War das eigentlich üblich, dass ich maximal einmal die Woche im Büro war. Und ansonsten, genauso wie jetzt hier vor dem Schirm saß und meine Arbeit gemacht habe, meine zwei Teams geleitet habe, das ging hervorragend so.
Ja. Ja, sehr schön. Markus, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mal darüber zu sprechen, was du alles so denkst von diesem Hobby und was dich dazu geleitet hat und ja, alles darüber hinaus. Also es war für mich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir. Ich habe das vermisst. Ich merke das gerade. Früher konnte ich mit ganz vielen Leuten immer ganz viel über Rollenspiel reden. Das hat ganz stark nachgelassen. Menschen, mit denen du gemeinsam alt wirst, verändern sich. Die haben andere Interessen. Es ist nicht mehr so großartig Rollenspielgerede, wie es früher war. Witzigerweise kommt das jetzt mit dem D&D-Systemwechsel so ein bisschen wieder zurück. Die Menschen interessieren sich. Sie fragen dann auch zwischendurch mal, selbst wenn man sich eher zum Kino oder zum Brettspiel trifft, kommt dann doch mal eine Rollenspielfrage. Da passt das ganz gut ins Gefühl. Also hat mir Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ja, vielleicht machen wir das in 2-3 Jahren nochmal und mal gucken, was sich verändert hat. Übrigens, Dieseldrachen habe ich auch hinter mir stehen.
Ja, hast also ein absolut schönes System. Also ja, weil das halt so actiongeladen, kurzweilig und sehr intensiv und ja, ich sag mal so, frei raus, voll auf die Fresse. Sein kann. Muss ja nicht, aber sein kann. Finde ich.
Ja.
Okay. Markus, vielen, vielen Dank. Und wenn auch du da draußen meinst, hey, ich möchte eigentlich auch, aber ist das überhaupt interessant, was ich zu erzählen habe? Ja, ist es. Jeder, der hier zu Gast ist, erzählt seine ganz eigene Story, erzählt über das, was er denkt, was er fühlt und so weiter und so fort. Deswegen melde dich gerne bei mir, wenn du auch dabei sein möchtest, so wie Markus oder auch wie alle anderen, die schon zu Gast gewesen sind. Ja, schreib mich an, sei dabei, wir kriegen ganz sicher einen Termin raus. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.
Ciao zusammen.